Flora non grata. Ein Kontext-Podcast in drei Teilen. Folge 2: Absurde Blüten.
2001 wurden in Portugal alle Drogen entkriminalisiert. Wer mit einer geringen Menge Stoff erwischt wird, bekommt seitdem keine Anzeige mehr aufgedrückt, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Drogenbesitz wird wie Falschparken geahndet. Vor 20 Jahren, genauer gesagt am 1. Juli 2001, trat das Gesetz 30/2000 in Kraft. Entgegen vieler Befürchtungen von Kritikerinnen und Kritikern ist der Konsum nicht angestiegen. Er ist seit der Entkriminalisierung sogar zurückgegangen, besonders bei jungen Menschen. Da könnte so manch kritischer Geist auf die Idee kommen, sich zu fragen, was die dazugehörige Drogenbeauftragte unserer Bundesregierung eigentlich dazu meint. Während die aktuelle, Daniela Ludwig, CSU, tatsächlich mit dem portugiesischen Modell liebäugelt, hat sich das bei ihrer Vorgängerin noch so angehört.
Peon fragt, wird Deutschland von der portugiesischen Erfahrung profitieren wollen?
Welche portugiesische Erfahrung? Meinst du jetzt Fußball oder was?
Nee, Portugal hat doch die Drogen entkriminalisiert oder jedenfalls Marihuana.
Also von Portugal ist mir das nicht bekannt. Ich war jetzt mehrfach mit den portugiesischen Kollegen zusammen.
Seit ein paar Jahren schon.
Da muss ich jetzt passen. Ich weiß nicht, wie intensiv, in welchem Rahmen, da muss ich jetzt wirklich passen.
Das war Marlene Mortler, ebenfalls CSU, in einem Interview mit dem Journalisten Thilo Jung 2014. Noch besser allerdings, Mortlers Begründung, warum Cannabis in Deutschland eigentlich immer noch illegal ist.
Markus, warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? 100.000 gegen 0 Tote im Jahr.
Weil Cannabis eine illegale Droge ist, Punkt.
So manch kritischer Geist könnte sich da ebenso fragen, hat sich eigentlich diese hochwissenschaftliche Antwort auf dieselbe Frage geändert? Hören wir doch mal rein, was die aktuelle Drogenbeauftragte Daniela Ludwig im Juli 2020 in einer Bundespressekonferenz dazu meint.
Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay?
Wie sehr sich die willkürliche Illegalität der Droge Cannabis auf den Lebenslauf von Menschen auswirken kann, das hat mir Anton erzählt. Anton ist 27 Jahre alt. Wallendes blondes Haar, helle Augen, ein Surfertyp. Er lacht im Prinzip immer, strahlt auch gute Laune aus, wenn er sich aufregt. Der Stuttgarter studiert Umweltschutztechnik im Master. Anton hat mehrere Anzeigen wegen Cannabis bekommen. 7.000 Euro haben sich mit Prozess- und Anwaltskosten mittlerweile summiert. Dazu kommt die MPU, Idiotentest im Volksmund genannt, die ihm noch bevorsteht. Tatzeit. Mittwoch, 2.5.2018, 17.25 Uhr. Postleitzahl und Ort 70190 Stuttgart. Straße Unterer Schlossgarten. Freie Ortsangabe zwischen dem Spielhaus und dem Bolzplatz. Tatbestand. Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte gemäß § 113 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Fahrlässige Körperverletzung gemäß § 229 Strafgesetzbuch. Tatbestand. Allgemeiner Verstoß gegen § 29 Betäubungsmittelgesetz. Mit Cannabis einschließlich Zubereitung. Sachverhalt. Der Beschuldigte schüttelt bei Erkennen der an ihm vorbeifahrenden Fahrradstreife das Klemmtütchen mit Marihuana aus. Als POM Fabian das verhindern möchte und den Arm des Beschuldigten ergreift, zieht ihn dieser weg und schüttelt weiterhin das Tütchen, sodass POM Fabian über sein Fahrrad gezogen wird. POM Fabian wird dadurch verletzt. Er stellt Strafantrag wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Polizeivizepräsident stellt ebenfalls Strafantrag. 112 Seiten voller Akten und Dokumente protokollieren einen Teil von Antons Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die er sich eigentlich anders vorgestellt hätte. Eine Vergangenheit, die ohne repressive Drogenpolitik wohl ganz anders ausgesehen hätte. Viertens. Verletzungen und Beschädigungen. Nachdem der Beschuldigte entlassen wurde und sich von der Örtlichkeit entfernte, merkte POM Fabian, dass er beim Gehen Schmerzen im Bereich des Zehennagels des linken großen Zehs hatte. Ebenfalls schmerzte der linke Daumen bei Bewegung. Es war äußerlich nicht sichtbar und Dienstunfähigkeit trat nicht ein. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Weitere Maßnahmen auf der Dienststelle. Auf hiesiger Dienststelle wurde das Betäubungsmittel versucht, netto zu wiegen. Die Waage zeigte 0,0 Gramm an. Es waren jedoch deutlich Marihuana-Stücke zu erkennen, siehe Lichtbildmappe. Wir gehen in die Wohnung. Anton erzählt uns, dass er gerne mit Kindern gearbeitet hätte, zum Beispiel in Sommercamps. In seinem polizeilichen Führungszeugnis ist allerdings mehrfach zu lesen: Verbot der Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung und Ausbildung Jugendlicher. Gesetzlich eingetretene Nebenfolge nach § 25 Jugendarbeitsschutzgesetz. Wegen dem Besitz einer Pflanze wird Anton als vom Gesetzgeber ungeeignet angesehen, um mit jungen Menschen zu arbeiten.
Grundsätzlich habe ich auch schon mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, früher, als ich noch jünger war, und kann mir auch sehr gut vorstellen, mit Jugendlichen, gerade mit sozial benachteiligten Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Habe mich auch vor einem Monat explizit auf eine Stelle in der Art beworben. Allerdings habe ich herausgefunden, was mir davor auch gar nicht bewusst war: Sobald man einen BTM-Eintrag in seinem Zeugnis, in seinem polizeilichen Führungszeugnis oder in seinem Justizzeugnis drinstehen hat, ist man für 5 Jahre lang laut Jugendarbeitsschutzgesetz nicht berechtigt, Kinder und Jugendliche zu unterweisen oder auszubilden. Das war mir so gar nicht bewusst. Das ist mir dann erst über meinen Anwalt durch die Akteneinsicht klar geworden. Hat natürlich weitreichende Konsequenzen. Also es geht halt jetzt einfach nicht. Ich kann halt, wenn ich das jetzt will, kann mich nirgends bewerben, wo ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, weil auch der Arbeitgeber nicht berechtigt ist, mich zu beschäftigen mit einem BTM-Eintrag. Und ja, finde ich auch eine Sache, die viel zu wenig bekannt ist, und mich hat es erst mal schockiert, als ich das erfahren habe.
Welcher Logik folgt eigentlich die internationale Drogenökonomie? Ganz einfach, einer neokolonialen. Timothy Leary war einst Harvard-Professor und dann LSD-Papst. In seinem polemischen Essay über die Kriminalisierung des Natürlichen schreibt er in geradezu visionärer Manier: Der Norden exportiert Gewehre und Maschinen. Die Gewehre sind eine Art Motivationshilfe für die Südler, die Rohstoffe aus ihrer Heimaterde zu buddeln, welche daraufhin in den Norden verschifft werden. Mit den Judasgroschen vom nördlichen Handelspartner kann man dann bei selbigem die Gewehre bezahlen. Sie machen sich inklusive ihrer Umwelt kaputt und die Dealer machen Kasse. Leary erkannte den Grundsatz des Missverhältnisses zwischen globalem Norden und globalem Süden früh, auch wenn er sich nicht explizit auf die Drogenökonomie konzentrierte. Richard Nixon, der als erster Präsident den Krieg gegen die Drogen ausrief, bezeichnete Leary einst als gefährlichsten Mann Amerikas. Was er beschreibt, passiert heute zwischen den USA und Mexiko. Mexiko versorgt die Vereinigten Staaten mit Drogen, die schicken moderne Waffentechnologie rüber, mit denen kriminelle Gruppen im sogenannten Drogenkrieg dann morden können. Der damalige Präsident Felipe Calderón rief den in Mexiko aus. Es war seine erste Amtshandlung, 2006. Gewonnen hat er ihn nicht. Auch keiner der nachfolgenden Präsidenten hat das. Hunderttausende Tote, geschätzte 90.000 Verschwundene, Folter, unzählige Massengräber sind die Folge. Bereits ein Jahr vor der Ausrufung des sogenannten Drogenkriegs in Mexiko erschien ein Papier, das Staaten weltweit hätte aufhorchen lassen sollen. Die britische Regierung erklärte den Krieg gegen die Drogen in einem geheimen Bericht für gescheitert. 2005 wohlgemerkt. Ohne neokoloniale Strukturen würde der heutige Drogenmarkt, die Ökonomie des Rausches, schlicht nicht funktionieren. Meropit Zanetakis liefert in einem 2020 erschienenen Fachartikel in der Zeitschrift APUZ aus Politik und Zeitgeschichte die entscheidenden Sätze, die zur Erklärung beitragen. Mit zunehmender Entfernung vom Anbauort bzw. zunehmender Nähe zu den EndkundInnen im globalen Norden steigen auch die Preisaufschläge. Der größte Profit wird somit im globalen Norden gemacht. Beispielhaft sind hier Kokain und Heroin zu nennen, deren Produktionskosten im globalen Süden einen Bruchteil des Endkundenpreises im Norden ausmachen. Grob geschätzt handelt es sich um 1-2%. Zitat Ende. Die Formel ist simpel: Der Süden produziert, der Norden konsumiert. Es ist ein Problem, das sich quasi keine Regierung weltweit eingestehen kann oder will. Drogen haben den Krieg gegen die Drogen gewonnen. Die gesteckten Ziele der Verbotspolitik werden und wurden nie erreicht. Das Gegenteil ist der Fall. Im Magazin Zeitfragen des Deutschlandfunk Kultur führt Timo Stuckenberg einen Bericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht aus, der im Herbst 2020 erschien. Die EU-Expertinnen und Experten beobachten einen Anstieg bei allen Substanzen. Am häufigsten konsumiert wird nach wie vor Cannabis, von rund 25 Millionen, vor allem jüngeren Menschen. Die Produktion illegaler Drogen in Europa habe ebenfalls zugenommen und sei vielfältiger geworden, heißt es in dem Bericht. Vermehrt würden auch Ausgangsstoffe für Heroin, Kokain, Amphetamine und andere Drogen in die Europäische Union eingeführt und in Drogenlaboren weiterverarbeitet. Ergänzend konstatiert Meropi Tsanetakis zu den Auswirkungen der herrschenden Drogenpolitik in der APUZ, was das prohibitive internationale Drogenkontrollregime angeht, kann somit festgehalten werden, dass dieses trotz intensiver Interventionen das globale Drogenproblem weder angebots- noch nachfrageseitig zu lösen vermochte. Doch zurück nach Deutschland. Wahrlich absurde Blüten treibt die Verbotspolitik bei uns, zum Beispiel in Berlin. Das Startup Bunte Blüte verkauft seit einigen Jahren sogenanntes CBD-Gras, also Cannabis, das den heimmachenden Wirkstoff THC nur noch in ganz geringen Mengen enthält. Ein Kiosk in Stuttgart Süd. Der bärtige Besitzer grüßt knapp. Die Auslage ist ein wahres Kifferparadies. Süßigkeiten, Blättchen, Filter. Auf der linken Seite des Tresens blitzen 5 bunte Verpackungen hervor. Sie ziehen den Betrachtenden an. Es sieht aus wie Marihuana. Ist das einstige Mörderkraut also doch legal? Fehlanzeige. Bunte Blüte ziert die Verpackung. Es ist das rauschfreie CBD-Gras des Berliner Startups. Was die Kundinnen und Kunden des Kiosks aber nicht sehen können, die kleine Firma aus der Hauptstadt wurde in selbiger wegen bandenmäßigen Rauschgifthandels angeklagt. Was klingt wie eine Überschrift des Satiremagazins Der Postillon, ist Realität. Absatz 30 des Betäubungsmittelgesetzes führt das Anklageschreiben an. Den Betreibern drohte mindestens 5 Jahre Gefängnis. Nach aktueller Rechtslage kann der Verkauf dieser CBD-Blüten legal sein, solange sichergestellt ist, dass sich niemand daran berauschen kann. Aufgrund des extrem niedrigen THC-Gehalts, der aus den Blüten raus extrahiert wird, ist das nahezu unmöglich. Vergangenen März schuf der Bundesgerichtshof mit einem Urteil Klarheit. Klarheit, die lange nicht herrschte, da sich der Verkauf in einer Art Grauzone bewegte. Berliner Polizei und Staatsanwaltschaft waren allerdings überzeugt, dass das Startup eine Bande von Drogenhändlern sei. Auch die Wohnungen der Betreiber wurden durchsucht. Im August dann die Erleichterung. Der Beschluss der Strafkammer verlautbart, dass der, Zitat, Sachverhalt nicht die subjektiven Voraussetzungen der in Betracht kommenden gesetzlichen Straftatbestände erfülle. Die Stellungnahme wird sehr deutlich. Die Richter halten eine zusätzliche Kriminalisierung von CBD-Produkten für fragwürdig. Auch befürwortet der Berliner Justizsenator ohnehin eine Legalisierung des Cannabiskonsums. Zurück zu unserem Podcast-Gast Anton. Ich habe ihn ganz zum Schluss grundsätzlich mal gefragt, wie unsere Gesellschaft eigentlich aussehen würde, wenn Cannabis legal wäre. Und ob es ein Recht auf Rausch gibt.
Ich stelle mir die gar nicht so arg anders vor als jetzt. Nur dass viele Leute, die bis jetzt noch kriminalisiert wurden, einen stressigen Faktor weniger in ihrem Leben haben. Also ich glaube nicht, dass sich da faktisch groß was an der Gesellschaft verändern würde. Also ich glaube nicht, dass Chaos ausbrechen wird oder dass plötzlich die Leute nicht mehr arbeiten gehen wollen. Glaube ich nicht.
Gibt's ein Recht auf Rausch aus deiner Sicht?
Ich würde schon sagen, ja. Das ist ja nicht so, dass die Menschen erst seit in kurzer Zeit sich berauschen. Es ist ja historisch schon lange belegt, dass Menschen sich berauschen wollen. Und irgendwie gesteht uns der Staat das ja auch zu, dass wir uns berauschen, weil Alkohol können wir ja legal kaufen. Ich kann mir, ohne dass mich jemand aufhält, eine Flasche Wodka mir reinstellen. Niemand hat damit ein Problem. Also irgendwie wird uns das Recht auf Rausch ja zu gewissermaßen schon zugestanden. Aber es wird uns vorgeschrieben, wie wir uns berauschen sollen. Also grundsätzlich auf die Frage würde ich sagen, ja. Meiner Meinung nach gibt es ein Recht auf Rausch und dafür sollten wir auch noch mehr kämpfen.
Wir sind am Ende der 2. Folge unseres Podcasts über Cannabis-Prohibition angelangt. In der nächsten und letzten Episode widmen wir uns der Zukunft. Also konkret, wie kann eine sinnvollere, humanere Drogenpolitik gestaltet werden? Wo wird die Zukunft bereits in der Gegenwart umgesetzt? Ein Hinweis noch in eigener Sache. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von niemandem, denn Kontext ist eine unabhängige Spenden- und so die finanzierte Zeitung. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Moritz Oswald für die Kontext-Wochenzeitung.